KI wird ihre Kinder arbeitslos machen, noch bevor die ihren ersten Arbeitsvertrag unterschrieben haben? Was passieren muss, damit das nicht passiert, das besprechen wir heute. Das ist natürlich zugespitzt. Absichtlich. Denn genau diese Angst höre ich immer und immer häufiger. Und sie kommt nicht aus dem Nichts. In Großbritannien zeigt ein großer Jobmarket-Report, dass Entry-Level-Jobs, also Praktika, Juniorstellen und so weiter, seit dem kommerziellen Durchbruch von ChatGPT im November 2022 um rund 32% zurückgegangen sind. Das ist kein weltweites Gesetz, aber definitiv ein Warnsignal. Der Einstieg scheint in manchen Bereichen immer enger zu werden. Elternteile stellen mir in Seminaren immer die gleiche Frage. Was sollen später die Kinder mal lernen, um erfolgreich ins Berufsleben zu starten? Und der Impuls vieler Eltern seit jeher ist eigentlich klar. Studium muss es sein. Das war lange Zeit gefühlt ein ziemlich zuverlässiger Weg zu stabilen Chancen und einem guten Einkommen. Aber ist das heute mit KI auch noch so? Um diese Frage heute sauber zu beantworten, müssen wir etwas ausholen. Wir müssen über Einstiegsjobs, über Robotik und über echte Zukunftskompetenzen sprechen und vor allem über das, was in dieser, ich sag mal, unsicheren Welt trotzdem noch planbar ist. Für die, die ungeduldig sind, hier schon mal die Lösung vorab. Ganz knapp, damit sie schon mal den Kompass haben. Meine Empfehlung ist nicht Studium oder Ausbildung. Meine Empfehlung ist, ihr Kind braucht ein robustes Profil aus 4 Bausteinen. Nummer 1. Eine tragfähige, formale Qualifikation. Ausbildung, duales Studium oder normales Studium, aber eben abgeschlossen. Nummer 2. Praxisbeweise. Projekte, Praktika, Portfolio, irgendwas, das zeigt, ich kann es wirklich und ich habe nicht nur drüber gelesen. Nummer 3. KI und Tech Literacy. Nicht programmieren um jeden Preis, sondern souverän mit Tools, Daten und Automatisierung umgehen können. Das ist eben wichtig. Und Nummer 4. Menschliche Kernfähigkeiten wie Denken.
Denken, ne? Kennste.
Kommunizieren, Verantwortung und lebenslanges Lernen. Und jetzt führen wir Schritt für Schritt genau dorthin.
Was passiert gerade wirklich am Arbeitsmarkt, speziell beim Einstieg?
Fangen wir mal mit der Frage an. Gehen Einstiegspositionen wegen KI wirklich zurück? Die ehrlichste Antwort lautet, wir sehen erste Hinweise darauf. Aber nicht überall und nicht in jedem Land, nicht in jeder Branche, nicht in jedem Beruf natürlich. Ein wissenschaftlicher Frühindikator aus den USA, ein Stanford Working Paper, beobachtet, dass Early Career Workers, 22 bis 25 Jahre ungefähr alt, in den am stärksten Gen AI exponierten Berufen seit der breiten Einführung generativer KI eine relative Beschäftigungsabnahme von 13% erleben, während weniger exponierte Felder und erfahrene Beschäftigte stabil bleiben oder sogar weiter wachsen. Und parallel dazu das UK-Signal, das ich am Anfang erwähnt habe. In diesem Azuma-Report wird der Rückgang von Entry-Level-Stellen seit November 2022 quantifiziert. Es ist allerdings wichtig zu wissen, das heißt nicht, dass KI alle arbeitslos macht. Es heißt, der Einstieg wird in manchen Bürojobs kompetitiver, weil einfache Aufgabenpakete schneller automatisiert oder eben verdichtet werden. Zudem muss man wissen, dass dieser Azuna-Report wohlmöglich auch auf eine schlechte Konjunktur einfach zurückzuführen wäre, von der natürlich dann auch die Einstiegsstellen betroffen wären.
Heißt das, KI ersetzt Jobs oder verändert sie Jobs?
Hier hilft ein globaler Blick. Die Internationale Arbeitsorganisation, die ILO, sagt in ihrem Update 2025 sinngemäß, ein Viertel der Beschäftigten weltweit arbeitet im Beruf mit irgendeinem Grad an Gen AI-Exposition, also dass generative KI einen Teil dieser Arbeit übernehmen kann. Aber die meisten Jobs werden eher transformiert als komplett überflüssig, weil weiterhin menschlicher Input nötig ist.
Hier noch kurz aus dem Schnitt, was mir dazu noch einfällt. Da hat man Berufe, die natürlich viel Gen-AI-Exposition haben. Das heißt also, KI könnte theoretisch diese Aufgaben auch übernehmen. Allerdings hat man innerhalb von den Unternehmen, von den Organisationen lange Zeit verschlafen, zu digitalisieren und zu automatisieren. Und damit existieren oftmals gar nicht die Voraussetzungen, um überhaupt KI einzusetzen.
Und das sollte gerade für Eltern der Schlüsselsatz sein. Es geht weniger um ersetzt werden und wegfallen, als mehr um neu zusammengesetzt werden. Und das trifft Einsteiger besonders, weil Einsteiger oft genau die Aufgaben machen, die man zuerst standardisiert.
Warum trifft es Einsteiger oft zuerst?
Weil viele Einstiegsaufgaben aus Sicht von Unternehmen so aussehen. Mach mal eine erste Recherche, schreib mal eine erste Version, bereite eine Auswertung vor, fasse Meetings zusammen, mache den ersten Entwurf. Kommt uns das vielleicht ein bisschen bekannt vor? Denn das sind auch die Top-Anwendungsfälle für ChatGPT und Co. Wenn die KI diese erste Version liefert, dann verschiebt sich die Messlatte. Der Wert liegt nicht mehr im Erzeugen der Rohfassung, sondern im Bewerten, Verbessern und Verantworten. Und dafür braucht es man entweder Erfahrung oder sehr gute Ausbildung plus Praxis.
Und Robotik? Wie weit sind wir davon entfernt, Handwerksberufe zu substituieren?
Robotik ist die zweite große Sorge. Wenn die KI schon Texte kann, kann sie demnächst vielleicht auch mein Bart machen. Sind also womöglich durch KI nicht nur Bürojobs bedroht, sondern auch Handwerksjobs? Die kurze realistische Antwort: In unstrukturierten, wechselnden Umgebungen ist Vollautomatisierung sehr schwierig. Das ist ein sehr langer Satz mit sehr vielen Worten, um zu sagen, Baustellen sind chaotisch. Ein Open Access Review zu Robotik im Bausektor beschreibt explizit Adoptionshürden und Limitationen und ortet den Stand der Technik unter anderem entlang der Perspektiven Wahrnehmung, Mobilität, Manipulation und Kollaboration ein. Plus Sicherheits- und Ethikfragen. Das ist alles die Langform für eine KI und ein Roboter kommt auf der Baustelle einfach nicht klar. Es ist einfach viel zu hektisch, viel zu unstrukturiert, als dass ein Roboter zum aktuellen Stand dort helfen könnte. Und wenn wir auf die Königsdisziplin schauen, geschickte, menschenähnliche Feinmotorik, sagt ein Review zu anthropomorphen Fünf-Finger-Händen, der Human-Level-Dexterität, bleibt eine erhebliche Herausforderung, besonders im Umgang mit Unsicherheit und unstrukturierten dynamischen Umgebungen. Da bleibt eben ein ganz großes Problem. Das heißt, die KI, respektive der Roboter, wird auf der Baustelle den Schraubenschlüssel noch diverse Male halt in die Badewanne fallen lassen, bevor da irgendwie was in meinem Bad passiert. Was heißt das jetzt für Eltern? Handwerk verschwindet nicht einfach so morgen. Es verändert sich, aber auch hier. Mehr digitale Planung, mehr Assistenzsysteme, mehr Vorfertigung, mehr Robotik in Teilaufgaben. Aber das Zuhause ist eben kein Fließband. Die eigentliche Gefahr ist Teleoperation.
Ich glaube, das habe ich nicht so gut erklärt. Was ist Teleoperation? Teleoperation ist, wenn der Roboter an einem Ort ist und ein Mensch, der diesen Roboter steuert, an einem anderen Ort. Der setzt sich dann ein Headset auf, der zieht sich ein paar Handschuhe an, der zieht sich halt ein paar Schuhe an und dann kann er sich im Prinzip genauso bewegen und sehen und tun und machen wie der Roboter vor Ort. Aber er muss nicht vor Ort sein. Dieser Vorgang, das nenne ich jetzt hier an der Stelle Teleoperation.
Der Roboter mit KI womöglich nicht KI, aber was ist, wenn sich aus China jemand zuschaltet, der dann den Roboter steuert? Und jetzt wird spannend. Und das ist eine richtig gute Frage, habe ich mir ja schließlich auch ausgedacht. Ist nicht der Roboter selbst die Gefahr, sondern ist es nicht eher die Gefahr, dass Menschen aus Niedriglohnländern per Teleoperation, also Fernsteuerung des Roboters, Arbeiten in unseren Häusern erledigen oder sogar LKW fahren? Technisch ist Teleoperation möglich, aber es ist halt auch nicht ebenso trivial. Eine Übersichtsarbeit zur Teleoperation betont, dass Netzwerklatenz ein kritischer Faktor ist. Wo kein Netz, da keine Teleoperation. Und interessant ist, Deutschland reguliert Teleoperation zunehmend. Ja Mensch, wer hätte es gedacht. In einem Ministeriumsstatement zur Straßenverkehr-Fernlenkverordnung beschreibt Teleoperation als... Was? Ein Ministeriumsstatement zur Straßenverkehr-Fernlenkverordnung beschreibt Teleoperation als Steuerung eines Fahrzeugs aus einem Leitstand und nennt einen Rechtsrahmen für Erprobungsphasen. Da hören wir schon, Teleoperation wird momentan halt nur gedacht aus der Perspektive, dass jemand das Auto fährt, in dem wir gerade sitzen, aber selbst nicht mit im Auto sitzt. Da ist von Teleoperation bei Robotern noch gar nicht die Regel. Das ist für die Frage natürlich extrem relevant und man kann da eine Warnung geben. Zunächst einmal, selbst wenn die Technik grundsätzlich remote ist, das heißt also, wenn Roboter im Handwerksbereich remote gesteuert werden können, über Teleoperating gesteuert werden können und selbst wenn sie dann in der Lage wären, zum Beispiel auch Handwerksjobs durchzuführen, solange die KI-Modelle noch nicht so weit sind, weil die ja natürlich aber erstmal lernen müssen, an jeder Teleoperating So, und das ist natürlich trotzdem wichtig, jetzt mal zu wissen, denn erstens denkt Deutschland noch gar nicht überhaupt über Teleoperation von Robotern nach, die dann Handwerksjobs machen. Wir sind ja gerade mal so auf den Straßenverkehr fokussiert. Und da muss man auch überlegen, die Latenz, überall gibt es noch Funklöcher. Wenn der Roboter plötzlich in der Ecke steht, weil er kein Netz mehr hat oder das WLAN versagt, dann hilft uns an der Stelle nichts. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein valides Szenario, was irgendwann mal zutreffen könnte. Denn Roboter werden per Teleoperation gesteuert. Dadurch entsteht Videomaterial und dieses Videomaterial wird verwendet, um diese Roboter wiederum halt zu trainieren, beziehungsweise um die KI-Modelle dahinter zu trainieren. Also irgendwann kann Teleoperation durchaus auch Arbeitsmärkte verändern. Teleoperation kann also Arbeitsmärkte durchaus in Zukunft verändern. Etwa durch neue Leitstandjobs, neue Sicherheitsrollen, neue Standards. Nur eben nicht so simpel wie so. Der Roboter macht jetzt gerade mal meinen Bart, weil der wird einer Handwerkerin in China wird er gesteuert. So einfach ist es an der Stelle nicht. Von daher ist die Angst ein Stück weit zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht auch, sofern sie überhaupt vorher gehabt haben, ein Stück weit auch Nebensache.
Was ist in dieser Lage der sicherste Hebel? Formale Qualifikation, aber richtig verstanden.
Jetzt kommen wir zu dem Teil, der die Eltern meistens überrascht. Der größte Risikofaktor ist oft nicht kein Studium. Der größte Risikofaktor in dieser aktuellen Welt mit der Gegenwart von hochintelligenten KI-Modellen ist kein verwertbarer Abschluss. Ein offizielles Datenangebot nennt für Deutschland große Unterschiede nach Qualifikation. Für 2024 werden rund 20,9% Arbeitslosigkeit bei Personen ohne Berufsausbildung genannt, gegenüber 3,4% mit betrieblicher schulischer Ausbildung und 2,9% mit akademischer Ausbildung. Das ist natürlich alles retrospektiv. Trotzdem zeigt es uns, das Risiko ist gerade gar nicht so sehr KI, sondern eben keine Ausbildung zu haben. Und beim Nachwuchs ist das Muster ähnlich. Ein IAB-Bericht zur Jugendarbeitslosigkeit hält fest, dass 76% der Arbeitslosen 15- bis 24-Jährigen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Das ist also nach wie vor Hauptursache Nummer 1, wenn die lieben Kinderlein keinen Job finden, weil sie verdammt nochmal keine Ausbildung abgeschlossen haben. Vollkommen egal, ob es halt Studium ist oder Ausbildung. Das bedeutet, egal ob Ausbildung oder Studium, Hauptsache Abschluss. Und zwar in einer Richtung, die in echten Märkten gebraucht wird. Aufmerksame Zuhörer würden natürlich jetzt sagen, ja Momentchen mal, aber woher weiß ich denn, was gebraucht wird? Und hier wird es dann ein Stück weit schwierig, denn hier sprechen wir dann über die Gen-AI-Exposition. Das heißt also, welche Berufsfelder heutzutage halt schon sehr stark von generativer KI berührt sind. Also, dass generative KI viele dieser Aufgaben, die dort gemacht werden, übernehmen kann. Und das kann man aber nur sich am Job jeweils selbst angucken und vor allem auch nur, indem die Eltern, die ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen, dann auch eine Ahnung haben, was KI gerade alles so Schönes kann und was in diesem Beruf jeweils gefordert wird. Das kann ihnen niemand abnehmen an der Stelle.
Nach Indeed Hiring Lab Report von 2025, und ich muss es jetzt hier mal an der Stelle ablesen, haben die höchste KI-Exposition, so Jobs wie Softwareentwickler, Datenanalyse und Data Science, Buchhaltung und Accounting, IT-Operations und IT-Support, Versicherungswesen, Marketing und Werbung, Bank- und Finanzwesen, Administrative Assistenz und Sekretariat, Kundenservice und Customer Support hatten wir schon, Personalwesen und Rechtswesen, Legal-Bereich.
Damit wir uns nicht missverstehen, Bildung zahlt sich oft aus, statistisch gesehen. Der Staat zeigt zum Beispiel für April 2022 steigende Durchschnittsverdienste mit höheren Abschlüssen und weist gleichzeitig darauf hin, dass die Berufswahl maßgeblich ist. Und das zeigt ein klassisches Beispiel, denn FriseurInnen lagen bei 1.778 Euro Monatsverdienst, während Kfz-MechatronikerInnen bei 3.200 lagen. Beide Ausbildungsberufe, aber sehr unterschiedliche Verdienste. Das heißt, machen Sie sich nicht so viel Gedanken über KI aktuell, sondern gucken Sie eher, dass das Kind in einen Berufszweig hineinsteigt, der auch gut bezahlt wird. Wenn ich das übersetze, heißt das was? Nicht Studium oder Ausbildung ist die entscheidende Frage, sondern welche Tätigkeiten, welcher Markt, welche Spezialisierung, welche Entwicklungsschritte sollte das Kind machen? Und das ist eine unheimlich komplexe Aufgabe für Eltern, denn die werden letztendlich zu Berufsberatern. Und wie sieht der Markt nach Qualifikationen aus? Ein IAB-Forums-Beitrag fasst das sehr klar. Mehr als 3/4 der offenen Stellen richten sich an Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung. Mittlerweile sollte der Punkt eigentlich klar geworden sein. Abschluss ist wichtig. und nicht an ohne Abschluss. Gleichzeitig meldet die Bundesagentur für Arbeit für das Berufsberatungsjahr 2024-25 477 betriebliche Ausbildungsstellen und 444.000 Bewerberinnen. Wer da rechnen kann, der merkt relativ schnell, dass da eine Differenz ist. Das heißt also nicht, dass alle Stellen besetzt werden können. Also gibt es da durchaus Potenzial, um noch Jobs zu finden. Auch wenn wir halt gerade sehr viel über KI sprechen. Das ist eine sehr gute Nachricht, denn die duale Ausbildung in Deutschland ist nicht zweite Wahl. Sie ist für viele Bereiche ein direkter Zugang zum Arbeitsmarkt und der sucht Leute. So, jetzt wird's aber interessant. Der Punkt ist jedoch:
Was sind die Grundkompetenzen, um in dieser Welt den Lebensunterhalt zu sichern?
Was möchte denn unser Kind eigentlich? Wo liegen seine Kompetenzen? Und deswegen kommen wir nämlich jetzt mal zu den Grundkompetenzen. Denn ob Studium oder Ausbildung, haben wir jetzt gerade festgehalten, ist erst einmal egal. Hauptsache abgeschlossene Berufsausbildung. Aber was sollen wir denn halt da empfehlen? Jetzt kommen wir zu den Skills, die hier sinnvoll sind. Sich an großen Arbeitgeberbefragungen zu orientieren, macht da auch Sinn. Und zum Beispiel der Future of Jobs Report 2025 des World Economic Forums nennt als Top-Kernkompetenz Analytical Thinking. 7 von 10 Unternehmen haben das gesagt. Ihnen ist es wichtig, dass ihre Menschen analytisch denken können. Und ich würde noch hinzufügen, kritisch denken schadet auch nicht. Und dieser Report sagt auch, Arbeitgeber erwarten, dass bis 2030 39%, neuere Zahlen sagen sogar 44%, dass die Kernkompetenzen sich von Beschäftigten sich verändern werden. Ja, und was heißt das im Umkehrschluss? Lebenslanges Lernen. Wir sollten uns also ein Berufsfeld aussuchen, in dem wir bereit sind, lebenslang auch uns neue Dinge anzueignen. Das heißt, fertig lernen und dann 40 Jahre anwenden ist das alte Modell. Das neue Modell ist Lernen als Betriebssystem. Und das nicht erst seit diesem Jahr, sondern auch schon die letzten 10 Jahre.
Naja, eher 30.
Was würdest du also Eltern mit schulpflichtigen Kindern ganz praktisch raten?
Jetzt machen wir es konkret. Wenn sie heute vor mir sitzen und sagen, mein Kind ist bald fertig mit der Schule, Ausbildung oder Studium, was tun, wie stelle ich sicher, dass es auf jeden Fall erfolgreich in die Berufstätigkeit einsteigen kann, dann würde ich ihnen einen 5-Punkte-Entscheidungshilfeplan geben.
Ja, und natürlich gelten diese Dinge, die jetzt kommen, auch schon halt für die Wahl des Ausbildungsberufes oder fürs Studium an und für sich.
Erstens, nicht nach Status entscheiden, sondern nach Lern- und Arbeitsmodus. Fragen Sie nicht zuerst Uni oder nicht Uni. Fragen Sie lieber, lernt mein Kind besser theoretisch abstrakt oder praktisch am Objekt? Braucht es Struktur oder Freiheit? Zieht es Energie aus Menschen, aus Dingen und Technik, aus Daten oder Logik? Das ist kein Hexenwerk, das ist gesunder Menschenverstand. Aber er wird oftmals in dieser Debatte vergessen. Wenn ein Risiko in dieser KI-Zeit steigt, dann ist es, ohne Abschluss im Markt zu stehen. Die Unterschiede nach Qualifikationen sind groß und gerade Jugendliche ohne Berufsausbildung stellen einen großen Anteil der Arbeitslosen in ihrer Altersgruppe dar. Heißt für Sie, wählen Sie lieber einen Weg, den Ihr Kind auch durchhält, als einen, der nur gut klingt. Ein Ausbildungsabschluss ist nicht automatisch weniger wert, so wie das in den vielen Köpfen der Leute noch drin ist. Aber die Einkommens- und Nachfrageunterschiede je Beruf können erheblich sein. Ich generell mag Wege, die Optionen offen halten. Ausbildung, Beruf, dann der Meister, Techniker, optional noch ein Studium hinterher, dann vielleicht die Selbstständigkeit. Duales Studium, akademische Tiefe, Praxis, früher Einstieg, Studium, konsequente Praxis, Werkstudent, Praktika, Projekte, bis hin zum eigenen wissenschaftlichen Portfolio. Na, das sind Wege, Optionen, die man sich offen halten kann durch die intelligente Berufswahl. Zum Schluss gebe ich Ihnen noch eine Checkliste, die ich Eltern wirklich ans Herz lege. Sie können das wie ein kleines, ich sag mal, Karriereaudit nutzen. Kommen wir mal zum Baustein A, formale Qualifikation. Ausbildung, Studium, duales Studium, aber eben mit gutem Abschluss. Denn der Markt sucht überwiegend qualifizierte Bewerberinnen und das wird in Zukunft durch KI auch nochmal wesentlich wichtiger. Und ohne Abschluss ist das Risiko wesentlich höher, am Markt leer auszugehen. B. Praxisbeweise. Ein GitHub-Repo, ein kleines Handwerksprojekt mit Dokumentation, ein Praktikumsbericht, ein Mini-Unternehmen, ein Wettbewerb. Egal, was Beweise sein können, gerade wenn Einstiegsjobs enger werden, zählt sowas. Zum Beispiel stelle ich bei Stefan AI Solutions auch immer wieder Leute ein und mir sind Lebensläufe vollkommen egal. Was für mich zählt, ist praktische Erfahrung. Nicht KI ersetzt mich, sondern KI ist mein Werkzeug.
Nicht KI ersetzt mich, sondern die Unternehmen, die KI anwenden. Also sollte ich mich darauf vorbereiten und KI, vor allem aber auch Tech-Literacy, in mein Portfolio mit aufzunehmen und also meinen Kindern zu vermitteln, wie KI funktioniert, wie Technik funktioniert und sie dafür zu interessieren. Diese Tool-Kompetenz, dieses technische Know-how ist sehr, sehr wichtig. Mein Kind ist nicht IT-affin, zählt da an der Stelle halt nicht. Genauso wenig, wie wenn das Erwachsene sagen. Analytisches Denken ist ein Top-Skill. Resilienz, Lernfähigkeit, soziale Wirkung oder auch halt Kommunikationsstärke und kritisches Denken.
Nicht die Kreativität vergessen.
Und wenn wir dazu auch noch die Kreativität nehmen, haben wir ein abgerundetes Profil an Kompetenzen, die ein junger Mensch aufbauen sollte, um am Arbeitsmarkt in der Zukunft bestehen zu können. Wenn ich also einen Satz als Rat formulieren müsste, wäre es sicherlich dieser. Lassen Sie Ihr Kind nicht für einen Jobtitel planen. Lassen Sie es für eine Lernkurve planen. Mit einem Abschluss echter Praxis, KI-Kompetenz und menschlichen Kernfähigkeiten. Und wenn Sie sich gerade fragen, was ist denn die eine richtige Entscheidung? Wie gehen wir denn jetzt diesen Weg? Dann ist das hier meine Antwort. Die richtige Entscheidung ist die, die Ihr Kind abschließt und die ihm Türen öffnet, also Optionen offen hält, um sich weiterzuentwickeln. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann teilen Sie sie gerne. Hinterlassen Sie gerne ein Like und Subscribe. Und dann sehen wir uns schon auch im nächsten Video wieder. In 2 Wochen geht es um das Thema Vibe Coding. Bis dann und noch eine schöne Zeit.